886 Radiothek.
Schlechte Seite, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön. Diese guten Seiten, schlechte Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und dann plaudern wir ein bisschen über ein paar der Top-Themen des Tages. Und vor allem eben, wie wir immer sagen, wir nehmen uns halt die Zeit, die man da früh vielleicht selber nicht hat. Also schauen nicht nur die Schlagzeile an, sondern eben die Meldungen dahinter und versuchen dann ein bisschen zusammenzufassen, einzuordnen, worum es eigentlich bei dem Thema überhaupt geht.
Genau.
Und was dann die unterschiedlichen Meinungen und Aspekte dazu sind. Starten wir mit etwas, das man da überall sieht, irgendwo mal kurze Fotos, die auch überall zu sehen sind und große Überschriften. Da zum Beispiel eine doch, ja, sag ich mal recht, hochgegriffene Schlagzeile, aber so hochgegriffen ist sie vielleicht gar nicht. Die Presse schreibt da, Putin und Xi wollen die Welt neu ordnen. Und da geht es um das Treffen zwischen Chinas Präsident Xi Jinping und Wladimir Putin. Die haben sich bei einer Konferenz in Usbekistan einen Schulterschluss geübt und haben da so ihre Vision einer alternativen Staatengemeinschaft, das Gegenmodell zum Westen, mehr oder weniger schon nach außen getragen und versucht zu präsentieren. Es ist der erste Auslandsbesuch gewesen von Xi nach knapp 1000 Tagen in Isolation wegen Corona. Also die waren da immer noch sehr, sehr streng. Jetzt eben gleich das erste Treffen hier in dieser Richtung. Und da sind mehrere Staaten mit dabei bei dieser Eurasischen Gemeinschaft. Ein paar andere noch im Beitrittsstatus, Beobachterstatus. Aber fokussieren wir uns mal auf Putin und Xi, die sie da getroffen haben. Und das auch über das große Thema natürlich im Angesicht des Ukraine-Kriegs und der doch weitgehend Isolation Russlands von Europa aus gesehen. Und vom Westen aus gesehen ist jetzt das natürlich für Putin extrem wichtig, um zu präsentieren, vor allem auch in Russland. Er ist international nicht isoliert, sondern er hat noch genug Verbündete und Freunde.
Na klar.
Und dazu muss man sich noch erinnern, kurz vor dem Ukraine-Krieg, Anfang Februar, haben ja Xi und Putin ein Manifest unterschrieben und zelebriert, und zwar unter Anführungszeichen grenzenlose Freundschaft hat das geheißen. War sicher nicht unbedingt ein Zufall, dass das so kurz davor war von Putin, bevor dann der Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hat. Und das hat sich ja auch schon ein bisschen ausgezahlt, oder auch sehr ausgezahlt, für Russland und für Putin, weil im ersten Halbjahr diesen Jahres sind die Importe Chinas aus Russland um 50% gestiegen. Tendenz weiterhin steigend. Natürlich wichtig, weil sehr viel aus Europa nicht mehr von Russland genommen wird oder auch dem da blockiert wird teilweise. Und China braucht aber genauso wen an seiner Seite. Also beide brauchen
Partner. Ich wollte sagen, brauchen sich gegenseitig.
Ihre Interessen, genau. China auch vor allem, um eine Front gegen die USA und generell den Westen aufzubauen. Also in diesem quasi Anti-Westen sind die beiden vereint. Das ist einmal klar soweit. Allerdings, so grenzenlos wird dann die Freundschaft wahrscheinlich doch auch nicht sein. Also eine direkte, aktive Unterstützung von China im Krieg gegen die Ukraine gibt es da bisher nicht. Und da schreibt auch die Presse und viele Beobachter sagen auch das, dass jetzt Peking wirklich direkt in den Krieg eingreift oder zumindest Russland mit Waffen unterstützt. Militärgerät, davon ist nicht unbedingt auszugehen, weil das käme dann schon irgendwo einen Bruch mit Europa gleich. Und das kann sich jetzt China trotzdem ökonomisch nicht leisten. Natürlich
nur
der
mit
Westen,
Russland als Abnehmer wird es auch nicht weiter.
Das alleine geht sich nicht aus, nur im asiatischen Raum Abnehmer. Da ist einfach der Westen ein viel zu großer wirtschaftlicher Abnehmer, als dass man die da verkraulen will. Und auch wirtschaftlich schaut es für China jetzt nicht so ideal aus. Eben diese langen, sehr harten, intensiven Lockdowns haben da jetzt die Wirtschaftswachstums auf Prognosen um die 3% gestellt im Moment. Das ist eh nicht schlecht, aber China eigentlich eher immer doch wesentlich höhere Werte, die sie gebraucht haben, um ihre Wirtschaft am Laufen zu halten. Also das, so easy, wie man sich vorstellt, ist es nicht, dass jetzt da quasi da im asiatischen Raum China und Russland sagen, habt uns gerne und wir machen unsere eigene Geschichte. So geht es im Moment zumindest, schaut es dann noch nicht so aus. Dennoch steht da auch am Schluss vom Artikel und auch in anderen Beobachtern und Analysen wird das geschrieben, es muss sich dennoch Europa das genau anschauen und im Auge behalten, weil zumindest was sich da formiert, ist nicht ganz sorgenfrei zu beobachten. Und eben das Thema, sollte sich die Situation weiter zuspitzen und sollte Putin da mehr einfordern und China sich vielleicht doch hinreißen lassen und sagen, okay gut, wir gehen auf diese Seite, wir
oder
gehen das stärker ein, dann kann es halt sein, dass Europa sich irgendwie gezwungen sieht, auch Sanktionen auf China auszuweiten und dann wird es wirtschaftlich wirklich problematisch. Also es ist akut noch nicht so dramatisch, wie es im Moment vielleicht wirkt, wenn man die Überschriften sich anschaut, aber ja, die Entwicklung sollte man sich natürlich ganz genau anschauen. Apropos Entwicklung und was man sich genau anschauen sollte, braucht man nicht so weit in den Osten schauen, nicht nach Asien, reicht schon, gerade bei uns in Österreich, vor die eigene Haustür ins Nachbarland Ungarn. Eine Entwicklung, die sich da länger abgezeichnet, angebahnt hat und die jetzt eine nächste Konsequenz zieht.
Genau, der Kurier schreibt beispielsweise EU-Parlament, Doppelpunkt, Ungarn ist keine vollwertige Demokratie mehr. Gestern hat eine große Mehrheit der EU-Abgeordneten einem Parlamentsbericht zugestimmt, der die politische Entwicklung in Ungarn während der vergangenen Jahre untersucht hat, beziehungsweise haben sie sich die Zeit angeschaut, seit der Viktor Orban an der Macht ist. Das hat nämlich einige besorgniserregende Entwicklungen mit sich gebracht, haben wir auch schon öfters drüber geredet bei Wahlen und so, ja, Stichwort Medien, Einflussnahme auf Medien und so. Ja. Ungarn habe sich zu einem, Zitat, hybriden Regime der Wahlautokratie gewandelt, sprich eine Regierungsform, in der eine einzelne Person oder halt eine kleine Gruppe politische Macht ausübt und keine verfassungsmäßigen Beschränkungen unterworfen ist. Das Land sei deshalb heute keine vollwertige Demokratie mehr, so lautet das Fazit des EU-Parlaments. Welche Konsequenzen hat das jetzt für Ungarn? Naja, also man trifft sie halt da, wo es wirklich wehtut, nämlich finanziell. Bereits in den kommenden Tagen dürfte die EU-Kommission dann ankündigen, Ungarn EU-Mittel zu kürzen und das gar nicht einmal so wenig, 16 Milliarden, glaube ich, Euro habe ich gelesen, genau. Es könnte noch einen Kompromiss geben, also es gibt da noch Spielraum. Am Montag will nämlich das Parlament in Budapest ein paar Gesetzesänderungen vornehmen oder eben bekannt geben, um diese Mittelkürzung doch noch zu verhindern. Zum Beispiel ist dabei vorgesehen eine Gründung einer neuen Antikorruptionsbehörde. Das war nämlich einer der Hauptvorwürfe, dass Ungarn quasi einmal beweisen muss, dass die ganzen Gelder, die sie kriegen von der EU, nicht für korrupte Zwecke oder so verwenden. Dafür eben jetzt zum Beispiel die Gründung dieser Antikorruptionsbehörde. Nur die Opposition befürchtet, dass so eine Behörde halt dann trotzdem nicht unabhängig agieren würde, sondern trotzdem den Anweisungen der Regierung folgen würde. Das ist halt zumindest die Befürchtung der Opposition.
Das ist das Hauptproblem in solchen autokratischen Staatsformen, dass halt genau ja das dann nicht mehr so funktioniert, wie es sollte.
Genau.
Das ist ja das Problem.
Genau. Ja, das ist die Geschichte und ich finde aber auch spannend dazu, nämlich auch gerade gestern rausgekommen, ein neues EU-Gesetz, das jetzt vorgestellt wird, und zwar zum Schutz der Medienfreiheit, und eben Denkanstoß für ein Gesetz kam unter anderem eben auch genau von dieser merklichen staatlichen Einflussnahme, beispielsweise in Ungarn und Polen auf Medien, sowie Risiken für die Medienvielfalt.
Ich finde das Spannende, wir haben uns da im Vorfeld darüber abgestimmt, dass wir dieses Thema reinnehmen wollen heute in den Zeitungscheck, obwohl es eigentlich sonst nicht so groß irgendwie
hat mich auch gewundert.
Wird.
Hat mich auch gewundert, ja.
Weiß nicht, was wir vielleicht übersehen wir irgendwas, aber ich finde, das ist schon nicht nix, ja, dass man jetzt, dass das EU-Parlament und die EU da Ungarn so einen Zustand attestiert als Staat, den man ja auch schon vielfach beobachtet, für Analysten, wir haben auch schon eben oft darüber gesprochen, aber das ist schon also bemerkenswert und auch irgendwo besorgniserregend, gerade ja auch, weil Orban immer wieder ein bisschen mit der EU hängt, immer wieder ein bisschen dagegen arbeiten will. Das ist, geht also jetzt quasi eher Richtung weitere Eskalation, als dass sich das wieder annähert. Nicht so ideal. Anderer Aspekt wiederum, der mir sofort eingefallen ist, als ich das gestern gelesen habe, ist, weiß ich, wer sich erinnern kann, aber wir hatten einmal vor nicht allzu langer Zeit eine Partei in der Regierung, wo der Parteichef gemeint hat, dass wir uns ein System aufbauen sollten in Österreich. À la Orban, wo die Medien auf Kurs sind und so weiter und so fort und überhaupt einfach mal die Medien sehr gut kontrollieren kann und auch alles einmal auf Linie und Schiene bringt. Und diese Regierung und diese Koalition ist halt mit Ibiza gesprengt worden. Wer weiß, wo wir heute stehen würden, wenn das nicht passiert wäre. Der Weg war nämlich buchstäblich ausgesprochen Richtung Orbans System und Richtung Orbans Ungarn. Immer wieder was ich mir vor Augen führe, wenn ich mir denke, was ist da für ein Kelch eigentlich an uns vorübergezogen? Wir werden es so in der Form nie erfahren, aber ich bin auch froh, dass wir es gar nicht wissen.
Aber es ist ein spannender Gedanke, ja, auf jeden Fall.
Anderes Thema noch, jetzt schauen wir nach Österreich und zwar zum Wahlkampf in Tirol. Das ist ein bisschen ein lockeres Ende jetzt, keine Sorge, weil die ersten zwei Themen ein bisschen ernster waren.
Ein bisschen, ja.
Und zwar schreibt da die kleine Zeitung, alle gegen Mattle, aber alle werben um die ÖVP. In Tirol stehen ja bald die Landtagswahlen an und da war eine große Diskussion, eine Elefantenrunde hat die Tiroler Tageszeitung organisiert und waren eben alle mit dabei und ja, natürlich die Opposition kritisiert Mattle und die ÖVP eh klar, aber alle wollen auch gleichzeitig schon ankündigen, na, aber wenn, dann bitte nachher mit uns. Ja,
ja klar.
Klarerweise Koalition, großes Thema, weil zu erwarten ist, dass ja die ÖVP massiv verlieren wird. funktioniert laut den Umfragen. Mindestens 10 Prozentpunkte bis zu 15 Prozentpunkte werden da prognostiziert. Das ist auch spannend, dass jetzt schon quasi herausgegeben wird, alles über 30 Prozent ist ein Erfolg, wird von der ÖVP verkauft, obwohl das eben 10 Prozentpunkte Verlust wären. Aber das Spin ist halt, wenn wir besser als die Umfragen sind, dann haben wir schon gewonnen. Ist sehr interessant. Was ich generell aber spannend finde, was da auch wieder rauskommt bei allen Wahlkämpfen eigentlich, genauso beim Bundespräsidentenwahlkampf, ist dann oft die bunten Blüten, die sowas treibt. Ja? Wie dann Kandidaten versuchen, ihre Volksnähe zu zeigen und zu beweisen. Und da was, sage ich mal, recht Interessantes, habe ich auf den sozialen Medien gesehen, was Anton Matte am Beginn dieser Diskussion erzählt hat für eine Geschichte, die ihm so wichtig war, als Eingangsstatement zu erzählen, um zu zeigen, wie volksnah. Ja. Der nicht ist, hören wir uns das mal kurz an.
Ich war am Weg und ich bin dann gemeinsam mit meiner Mitarbeiterin hingegangen zu einer Eisgrotte, habe ganz normal ein Eis gekauft und habe dieses Eis, so wie das jeder oder jede von Ihnen isst, auch gelöffelt. Da kommt eine Frau zu mir und sagt, seien Sie der Matle? Sag ich, ja, ich bin der Matle. Dann hat die Dame gemeint, das gefällt mir. Sie essen ein Eis wie ein normaler. Und da habe ich einfach gespürt, dass Menschen wieder Politik zum Greifen haben wollen.
Wahnsinn. Das ist wahnsinnig.
Ist wirklich ein Talent, möchte man fast sagen, der Politiker und Politikerinnen in Österreich, so diese Volksnähe.
Ja.
Zu verstehen nämlich, find, richtig.
Das muss man sich wirklich mal vor Augen halten. Der isst ein Eis wie ein normaler. Das ist so berührend auch.
Ja, ja. Ja.
Und ich verstehe, dass er sich gedacht hat, das ist die Anekdote und Geschichte, die ich als Eingangsstatement erzählen möchte, um den Menschen zu zeigen, ich bin einer von euch, ich esse Eis so wie jeder andere. Das finde ich immer sehr amüsant, wenn diese Geschichten dann überhand nehmen. Wir kennen es, alle Politiker sagen, ich habe gestern erst mit jemandem gesprochen, der hat mir erzählt, das ist jedes Mal, alle haben es mir immer mit gestern
richtig,
mit
und haben Briefe und E-Mails bekommen.
Aber die Besonderheit, dass es jemand als besonders verkauft, wie normal er Eis ist, hat mich amüsiert, haben wir gedacht, das ist dann so die, das ist der Endlevel.
Die Creme de la Creme.
Die Eiscreme de la Creme.
Genau.
Um herzuzeigen, schaut's her, was ich nicht einer vom Volk bin, auch ich esse Eis, so wie andere.
Die 886 Radiothek, jederzeit abrufbar auf radio886.at. 886!